Schön, dass du da bist. Mein Name ist Rubina Michelitsch, du kannst mich aber gerne Rubi nennen. Und ich begleite engagierte Pferdebesitzer und Fachleute dabei, Prozesse einzuordnen, bevor sie eskalieren. In diesem Podcast sprechen wir über Zyklen, Energie und um Entscheidungssicherheit. Denn nicht jedes Symptom ist ein Problem und nicht jeder Moment verlangt ein Eingreifen. Wenn du aufhören willst, reflexhaft zu handeln und beginnen willst, bewusst zu entscheiden, dann begleite ich dich hier. Und heute siehst du schon, ich sitze nicht alleine da. Der Podcast heißt Hufgeflüster und es dreht sich natürlich auch oft um die Hufe. Und jeder, der ein Pferd hat und liebt, weiß, ohne Huf kein Pferd. Ich bin auch Barhufbearbeiter und bei mir dreht sich natürlich alles darum, was auch der Huf für den Pferdekörper oder wie der Huf von dem Pferdekörper beeinflusst ist. Und ich habe heute mal ganz was anderes da, das ist nämlich eine vollkommen andere Episode. Ich habe die Vivian Glesel eingeladen und sie ist Expertin für funktionelle, Achtung, Fußtherapie, nicht Huftherapie, weil die Vivian ist für Menschen der Profi, was Barfuß betrifft. Herzlich willkommen, Vivian, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich. Bin gespannt, über was wir sprechen. Das ist für mich tatsächlich auch ein sehr anderes, also ein anderes Gegenüber für Gespräche.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Also ich glaube, ein Pferdeprofi, Menschenprofi, schau, ich krieg's schon gar nicht gerade. Hatte ich hier auch noch nicht. Wie ist denn das? Also bei Pferden hängt ja das gesamte Herz-Kreislauf-System an den Hufmechanismus dran. Wie wichtig ist der Fuß für uns Menschen?
Also da bin ich natürlich ein bisschen gebiased, aber ich würde sagen, sehr wichtig, weil wir natürlich den ganzen Tag auf unsere Füße angewiesen sind und oftmals ja gar nicht über die Füße nachdenken, bis sie wehtun. Und der menschliche Fuß ist zum Teil biomechanisch oder wie du sagst, mechanisch, was hast du gerade genannt?
Hufmechanismus.
Genau, also auch mechanisch, genau, vom Hufmechanismus. Ja, auch da kann man Parallelen sehen. Ich bin natürlich nicht so weit drin im Thema wie du, was das Thema Biomechanik des Hufes angeht. Aber ich habe, also wir hatten früher auch Pferde und wir waren auch größtenteils unbeschlagen. Und da habe ich irgendwann mal gelernt, dass ein Huf sich tatsächlich bewegen kann. Mhm. Und ich würde fast, also ich habe natürlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast drüber nachgedacht, wann war wohl dieser Moment? Und ich würde fast sagen, es könnte ein bisschen gleichzeitig passiert sein, dass ich mich so sehr für die Biomechanik der Füße interessiert habe, wie ich gelernt habe, dass Hufe sich tatsächlich auch bewegen müssen. Ja, und diesen Mechanismus, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich schon mehrere Folgen darüber gemacht, mhm. Sonst würdest du es nicht so als selbstverständlich hier darstellen, ja. Diesen Mechanismus von die Last wird aufgenommen und das Hufbein bewegt sich ja ein bisschen nach unten, ne? Und in dieser Aufhängung muss sich irgendwie diese Last verteilen. Diesen Mechanismus, den gibt's auch beim Menschen. Und der wurde aber leider sehr verteufelt in den letzten Jahren. Und es gibt auch immer noch sehr viel Marketing um das Thema Pronation. Also im Prinzip ist dieses Hufbein absenken und dass der Huf sich ein bisschen weitet und ein bisschen in die Richtung bewegt. Das ist im Prinzip das Thema Stoßdämpfung, ne? Im Fuß bzw. im Huf. Und natürlich hat es dann auch noch irgendwelche Effekte auf die Kapillaren im Huf und auf den Blutrückfluss, wie ich jetzt gelernt habe. Das ist neu für mich. Aber dieser Mechanismus von der Fuß oder das unterste Teil, was auch immer, Fuß oder Huf, das muss sich ein bisschen länger, breiter und flacher machen, um die Last aufzunehmen und um sie dann natürlich wieder abzugeben beim nächsten Schritt. Und ich würde sagen, da können wir auf jeden Fall eine Parallele ziehen. Und das ist ein extrem wichtiger Teil der Bewegung des Gangs im menschlichen Fuß. Und deswegen würde ich sagen, natürlich sehr wichtig ist der menschliche Fuß.
Okay, also zur Erinnerung an alle, der Hufmechanismus bedeutet im Endeffekt, dass sich sowohl die Wand des Hufes als auch die Sohle bei jedem Schritt abflachen und beim Aufheben des Fußes wieder zusammenziehen. Und da das Pferd ja ab dem Kabalgelenk keine Muskulatur mehr hat, ist das unabdingbar eben für den gesamten Herzkreislauf, damit das Blut, das vom Herz in den Huf geschickt wird, auch wieder retour kommen kann. Und sobald dieser Hufmechanismus eingeschränkt ist beim Pferd, ist auch die Durchblutung des Hufes eingeschränkt. Und das hat natürlich einen krassen Einfluss. Ich finde das auch immer so spannend. Zum Beispiel werden ganz oft irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel für den Huf gefüttert. Ja, aber wenn das Pferd keinen Hufmechanismus hat, dann kommt das Blut dort niemals hin. Und es wird ja auch ganz bewusst verwendet, damit das Pferd weniger seinen Huf spürt und dann zum Beispiel nicht mehr lahmt. Also das wird ja beim Pferd bewusst eingesetzt. So sind auch im Endeffekt Hufeisen entstanden, weil die eben den Hufmechanismus ausschalten. Und für mich ist es jetzt aber doch nochmal so, wenn du sagst, ja, es ist quasi vergleichbar bei Menschen, weil wir die Füße ja brauchen, aber brauchen wir sie wirklich so? Weil zum Beispiel ein Pferd braucht ja mehr Muskulatur beim Stehen als beim Gehen. Ein Pferd kann gar nicht lange liegen, weil der Bauch nicht darauf aufgelegt ist, das Gewicht der Gedärme im Liegen, also da quetschen sich quasi die Gedärme selbst beim Liegen. Und wir Menschen können ja auch gut stundenlang, 8 Stunden am Tag, ist doch Usus, dass wir sitzen, oder? Also wie hat das für einen Einfluss auf die Füße?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ich habe nicht gesagt, es ist vergleichbar, aber man kann da Parallelen sehen zwischen diesen quasi Mechaniken. Und es ist, glaube ich, auch in Frage zu stellen, wie gesund es für Menschen ist, 8 oder 12 oder 16 Stunden lang zu sitzen. Denn natürlich hat das Auswirkungen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ihre Doktorarbeit darüber geschrieben hat, wie viele Krebsarten potenziell entstehen, wenn man sitzt, also wenn man quasi sein Sitzen nicht unterbricht einmal die Stunde. Da gibt es verschiedene Krebsarten, die sich da tatsächlich wahnsinnig erhöhen. Und deswegen würde ich sagen, naja, also vielleicht ist das nicht ganz so akut wie jetzt, wenn sich ein Pferd festlegt, dass es dann sofort sterben kann. Aber der Mensch ist halt, ja, der wird ein bisschen älter. Aber mit welcher Lebensqualität ist die Frage? Ja, ich glaube, das würde ich sagen, der Fuß ist vielleicht nicht so, naja, weiß ich nicht. Also ich meine, jedes Körperteil ist wahrscheinlich wichtig. und ohne Hand kann man vielleicht trotzdem noch gehen, aber das Leben als Mensch ist ja ohne Hand trotzdem eine Herausforderung. Und so, ich meine, so, ja. Der Huf ist natürlich keine Extremität, ist wegzudenken. So, alles hat seinen Job, ne?
Das macht voll Sinn, voll spannend. Und weil du jetzt auch gesagt hast, mit dem Sitzen ist ja auch ähnlich, weil ein Pferd funktioniert natürlich auch, wenn mit Hufeisen. Es funktioniert.
Ja.
Also es funktioniert
auch in Boxenhaltung.
Genau, es funktioniert, ja. Aber ja. Die Lebensqualität ist natürlich da nochmal zu hinterfragen.
Klar.
Wie ist denn das mit diesen ganzen Themen Barfußschuhe? Was ist denn da deine Meinung dazu?
Also ich glaube, zwischen Mensch und Pferd müsste man, also da gibt es ja auch wieder, es gibt immer wieder diese Steppenparallele, die man versucht zu ziehen. Und auch für den Menschen ist es möglich, barfuß über harte Untergründe zu gehen. Ich würde aber sagen, dass also es gibt einige Menschen, die reduzieren ihre Schmerzen durch Barfußschuhe tragen, ganz drastisch. Und dann gibt es wiederum Menschen, die haben mehr Probleme mit Barfußschuhen. Also da gibt es keine pauschale Aussage von mir, weil meine Erfahrung ist, dass es super unterschiedlich ist. Und bei den Menschen, die sehr davon profitieren, Barfußschuhe zu nutzen, ist, glaube ich, hervorzuheben, dass die meisten von der breiten Zehenbox, glaube ich, am stärksten profitieren. Denn die Füße sind ja vorne eigentlich am breitesten oder sollten zumindest nicht so spitz zusammenlaufen, wie die meisten Schuhformen sind. Weil das natürlich auch wiederum biomechanische Gründe hat, weshalb, also das macht Stabilität zum Beispiel, wenn die Zehen schön aufgespreizt sein können. Und das gibt es natürlich in Barfußschuhen viel mehr her, dass der Fuß vorne auch tatsächlich Platz hat und genau dieses breiter werden, Last aufnehmen und sowas gut oder besser machen kann. Genau, also je weniger Dämpfung ein Schuh hat, desto mehr muss der Fuß arbeiten. Und das ist für einen gesunden Fuß natürlich eine gute Ausgangslage und für einen Fuß, der schon zum Beispiel eine Plantarfaszitis hat oder was mit der Achillessehne oder einen Fersensporn oder eine Metatarsalgie etc., dann ist es unter Umständen einfach eine zu hohe Herausforderung und dann entstehen mehr Probleme oder das ursächliche Problem reduziert sich nicht.
Okay, spannend. Also nicht nur ein reiner Marketing-Gag.
Nee, also es ist, also insgesamt gibt es wenig sehr gute Studien zum Thema Füße und einzelne Fehlstellungen und was macht man da außer operieren oder Einlagen tragen. Aber es gibt ein paar Studien, die schon festgestellt haben, die auch einigermaßen gut sind, dass tatsächlich Füße trainiert werden durch Barfußschuhe beziehungsweise auch durch Barfußgehen auf, Achtung, unterschiedlichen Untergründen.
Mhm.
Also nicht nur hart und flach auf Asphalt, sondern auf unterschiedlichen Untergründen, wo jeder Schritt ein bisschen anders ist, weil im Gegensatz zum Huf gibt es im Fuß 26 Knochen, die über 33 Gelenke miteinander verbunden sind. Und das ist tatsächlich, ja, eine Menge. Die Füße sind tatsächlich dafür gemacht, sich zu bewegen. Aber die brauchen diese Gelenke, die brauchen natürlich eine gewisse Beweglichkeit und eine gewisse Bewegungsvarianz, damit sie gesund bleiben. Und das kann man am besten unterstützen, indem man unterschiedliche Untergründe gibt als Futter sozusagen für die Gelenke und natürlich auch für die Muskulatur. Ja, genau.
Und das wäre aber quasi barfuß am besten. Also nicht mit Barfußschuh, sondern barfuß.
Würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also man kann natürlich auch gerne Barfußschuhe anziehen, wenn einem es zum Beispiel nicht behagt. Aber ich glaube, also weiß ich nicht, darüber habe ich noch keine Studie gesehen, die sagt, ob das so einen großen Unterschied macht, ob man Barfußschuhe anhat. Und auch da ist wiederum natürlich, Achtung, Barfußschuhe können auch qualitativ oder von der Passform her nicht zu deinen Füßen passen, ne? Also ich habe eine Ausmessanleitung, die kostet 0 €, glaube ich. Und da zeige ich oder erkläre ich, wie man seine Füße ausmisst und wie man auch feststellt, welche Fußform habe ich, damit die zu einer möglichst guten Schuhform passt. Weil es sollte ja eher so rum sein, dass man sagt, welche Form, welche Gegebenheit hat mein Fuß? Dann schaue ich, was passt denn dazu? Nicht, der Schuh gefällt mir, ich quetsche meinen Fuß da rein. Mhm. Also auch Barfußschuhe haben, also dadurch, dass Barfußschuhe nicht so standardisiert sind, oder jetzt, ne, es gibt jetzt mittlerweile über 100 Barfußschuhhersteller, aber dadurch, dass es relativ neu ist, gibt es da nicht einen Leisten.
Ja, klar.
Und der ist immer gleich. Es gibt Gott sei Dank sehr unterschiedliche. Manche haben flach abfallende Zehen, manche haben kurze Zehen, manche haben Zehen, die gar nicht flach abfallen, sondern eher so steil sind und die quasi einen großen Slope brauchen, sagt man in der Schuhsprache, oder einen hohen Riss und einen flachen Riss, eine schmale Ferse und hinten breit, vorne schmal oder vorne breit und hinten schmal. Also da gibt es ganz unterschiedliche. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber meine Kollegin, die das bei mir im Team macht, also die Schuhberatung macht, die kann alles auswendig, beziehungsweise wir haben da Tabellen für. Es gibt sehr viel unterschiedliche Fußformen und Gott sei Dank auch ein paar unterschiedliche Schuhformen. Aber deswegen bin ich noch lange keine Barfußjüngerin oder so. Also
verstehe.
Man darf das gerne so machen, wie es passt, würde ich sagen.
Ein Thema fand ich jetzt spannend, dass du das aufgegriffen hast und weil du gesagt hast, ja, jeder Fuß ist ja quasi unterschiedlich und hat unterschiedliche Anforderungen. Mhm. Es ist auch so, dass das in der Pferdewelt oft gesagt wird, dass halt jeder Huf unterschiedlich ist. Und ich muss sagen, ich nehme da, also ich bin absolut nicht dieser Meinung.
Mhm.
In der Hufwelt sehe ich das so, dass diese Unterschiede kommen, weil sich der Huf aufgrund der Gegebenheiten deformiert.
Mhm.
Ein Huf passt sich nicht per se an den Untergrund, sondern, also im positiven Sinne anpassen, sondern er deformiert sich anhand des Untergrunds.
Mhm.
Weil der Huf braucht ja eine gewisse Abreibung, um zu funktionieren. Und diese funktioniert, Steppentier, weil das Pferd halt Minimum 17 Aufwärtskilometer am Tag auf hartem Boden geht. Dadurch ist der Abrieb, dadurch funktioniert der Hufmechanismus, weil der funktioniert natürlich nur auf hartem Boden und so weiter und so fort. Wie siehst du das, wenn man das jetzt beim Menschen überlegt, sind diese verschiedenen Fußformen vielleicht schon, weil man halt eben als Kind, weiß ich nicht, nicht genug gelaufen ist auf...
Nein, das ist Genetik. Ob dein großer Zeh länger ist als deine zweite Zehe oder deine zweite Zehe kürzer, das ist Genetik. Da macht nichts. Also es gibt natürlich unterschiedliche Fußfehlstellungen. Das würde ich jetzt eher damit parallel ziehen mit dem, was du meintest, mit der Huf passt sich an die Gegebenheiten an. Das ist eher so ein Fußfehlstellungsthema. Aber dass Füße unterschiedlich aussehen, ist Genetik einfach.
Mhm. Das ist spannend, das beim Pferd nicht so. Also durch diese ganzen Knochenanstellungen, also es ist ja auch proportional gesehen, der Ponyhuf eigentlich gleich wie ein großer.
Aber der Eselhuf nicht. wie ein
Die ist ein
Pferdehuf.
bisschen, genau, nein, das stimmt schon. Die Esel ist dann ja natürlich eine andere Rasse oder auch,
Ja.
also die sind ein bisschen ovaler, aber proportional
Ja.
gesehen von Höhe, von da an, wie das Hufbein drinnen angehängt ist, ist er
Ja.
auch gleich.
Ja. Aber die sind schmaler und länger, oder?
Genau,
Also.
die sind, das ist dann wieder so, das ist ja auch super spannend, wenn wir da jetzt auf die Rassen eingehen. Also die meisten Wildpferde, wenn man jetzt denkt in Richtung Brumby oder Mustangs, die ja wirklich eben dieses typische, urige, wie Wildpferde früher waren in der Steppe, das ist ja sehr steppig in Australien oder in Amerika. Natürlich kommt es auch darauf an, wo, aber es ist trotzdem sandiger Boden, es ist steppig. Die haben ja grundsätzlich eher kleine, kompakte Hufe. Und je mehr du dann in Richtung, wo es dann wirklich auch steinig ist, werden die Hufe, oder auch zum Beispiel wie so Araber, die werden ja noch enger, noch, also die werden dann vielleicht ein bisschen steiler. Trotzdem sind die Proportionen innerlich immer gleich. Aber wenn wir jetzt denken an Pferde, die in Gebieten gezogen werden, wie England oder weiche Gebiete, dort sind die Hufe ja viel breiter. Die sind nicht so kompakt, die sind viel breiter. Also wenn man jetzt denkt in Richtung Friesenhuf zum Beispiel oder Noriker Huf, die sind viel breiter. Trotzdem sind die Proportionen innen gleich.
Verstehe, ja. Ja, das ist, glaube ich, bei Menschen unterschiedlich, weil Menschen, oder also bin ich jetzt nicht tief genug drin, um das wirklich vergleichen zu können, aber da sind einfach manche, das ist, wie man sich vorstellt, Hände sehen ja auch unterschiedlich aus bei Menschen. Das ist einfach, da gibt es, glaube ich, eine viel höhere Varianz als bei jetzt den Pferden und den unterschiedlichen Untergründen, könnte ich mir vorstellen, aber weiß ich nicht genau.
Wobei ja vom Knochen her, von der Anordnung her, der Knochen ist ja bei Menschen grundsätzlich auch gleich, ne?
Ja, aber die Länge der Knochen ist unterschiedlich, die Dicke der Knochen ist unterschiedlich. Und es gibt auch, ich weiß nicht, wie oft es beim Pferd vorkommt, aber es gibt bei Menschen viel mehr so, hat nur 4 Zehen oder hat 6 Zehen, so Geschichten oder 10 sind zusammengewachsen, sowas. Das kommt bei Menschen öfter vor. Da
Spannend.
ist vielleicht irgendwie bei der Zellteilung irgendwie was ein bisschen fragiler als beim Pferd, who knows.
Dann wäre das tatsächlich eher bei den Rippen, dass eine Rippe fehlt. Aber das ist auch sehr zuchtbedingt. Aber bei den Füßen jetzt nicht so. Ist halt dann auch wieder spannend, warum sich das bei Menschen eventuell so entwickelt. Jetzt evolutionär gesehen, aber gut, da
Ja,
kommt
wahrscheinlich,
jetzt,
weil es
glaube
nicht
ich.
so relevant ist fürs Überleben, ne, wie beim Pferd.
Also
Kann ich mir
da kommen wir
vorstellen.
jetzt von der Regen in die Traufe, wenn wir jetzt auf die
Ja,
Evolution
ja,
losgehen. Hast
ja.
du etwas, wo du sagst, das ist so dein Dorn im Auge, wie Menschen mit ihren Füßen umgehen?
Ich habe da mehrere Dornen. Ich fange mal mit dem aktuellsten an. Der aktuellste Dorn ist, ich bereite mich auf einen Ironman vor mit ChatGPT und es klappt alles wunderbar. Nur ich habe mir halt dabei einen Ermüdungsbruch zugezogen, aber es hat alles funktioniert. Das ist Nummer eins. Also Füße können brechen, wenn man sie überfordert. Das passiert meistens in so einem langen Röhrenknochen, meistens hier in dem zweiten, weil da einfach, also was heißt einfach? Weil meine These ist, dass da zu wenig Beweglichkeit stattfindet in den Nachbargelenken, die das ja eigentlich verteilen sollten und dann zu viel Last punktuell auf diesem einen dünnen Knochen lastet und der dann bricht. Und das nennt man Stressfraktur oder Marschfraktur oder Ermüdungsbruch. Und das ist ein so ein Ding und dass man dann nicht pausiert, weil man sportsüchtig ist und dann einfach weitermacht. Das ist so ein Ding. Da haben jetzt wahrscheinlich Reiterinnen oder Pferdehalterinnen noch nicht so viel mit zu tun, aber das ist auf jeden Fall das, was mir als erstes einfällt. Und das Zweite ist eigentlich, dass wir Schuhe tragen, die eine viel zu schmale Zehenbox haben und wo alle ihre Zehen irgendwie reinquetschen und irgendwann dann feststellen, scheiße, ja, ich kriege hier Hornhaut und Hühneraugen und dann, ne? Also Hornhaut entsteht durch immer weiter sich stapelnde Hornschichten und oder Hautschichten. Und das Hühnerauge ist keine Warze, sondern das entsteht, weil da punktuell so viel Druck entsteht, dass sich das immer weiter wie ein Nagel, heißt auch auf Lateinisch Clavus, reinbohrt in die ins Fleisch im Prinzip. Und das ist quasi Peak Pressure, da ist so viel Druck drauf, dass es dann irgendwann mal super wehtut. Und dann lässt man sich das entfernen bei der Podologin. Und verändert sonst nichts und das Hornhaut Stapel Stapel Stapelturm, das Hühnerauge, das entsteht einfach immer wieder und man macht das alle 6, 8 Wochen und das macht man für Jahre. Das ist für mich einfach so, das ist ein bisschen insane, ehrlich gesagt. Also ich bin sehr ursachenorientiert, würde ich sagen, und ich interessiere mich sehr für die Wurzel des Problems. Und das ist einfach nur, also das ist wirklich nur Symptombehandlung. Und es gibt so viele Leute, die bei mir im Kurs sind, die sagen, wow, ich muss jetzt meine Zyklen bei der Podologin nicht mehr so engmaschig machen, sondern ne, ich muss das jetzt nur noch alle 12 Wochen machen. Und irgendwann sagen sie, cool, ich muss da gar nicht mehr hin, weil das Hühnerauge, das bildet sich nicht mehr. Ne? Die Hornhaut, die entsteht gleichmäßig oder die Haut wird gleichmäßig dicker, auch außenrum, weil wir das eben schaffen, dass die Belastung ausbalanciert ist auf dem Fuß, weil wir funktionell damit arbeiten, dass der Fuß im Prinzip besser funktionieren kann, ausgeglichener. Also ich würde sagen, das ist einer der größten Dornen.
Ja, cool. Das heißt, du hast gesagt, man kann für seine Füße etwas machen und gleich deinen Kurs angesprochen. Dann erzähl mal kurz gern drüber.
Ja, gerne. Ich mache seit 2019 Online-Kurse zum Thema Fußtherapie und ich bin Physiotherapeutin übrigens. Und ich mache Selbstlernkurse für Menschen zum Zuhause anwenden. Also da ist nichts mit Anfassen und so, weil das geht ja nicht online. Ich habe das angefangen vor Covid, weil ich unterwegs irgendwie frei arbeiten wollte. Und das mache ich, wie gesagt, schon echt wirklich lange und habe 2 Physios, die mich da unterstützen in der Betreuung der Patientinnen beziehungsweise sind Kundinnen, weil ich kann ja keine Online-Therapie machen in Deutschland, das gibt es nicht mehr. Und das ist wahnsinnig spannend, weil wir da natürlich viele so Endstation-Probleme bekommen, wo Leute sagen, boah, ich habe schon alles probiert, ich habe schon Einlagen gehabt, ich habe schon Stoßfälle probiert, ich habe schon hier extra Polster, hier eine Orthese, extra Schuhe und so weiter, alles Mögliche schon probiert, aber das nächste wäre jetzt die OP und das ist mir doch ein bisschen zu krass.
Gut, das ist klar, dass solche Leute kommen, aber bringt das jetzt auch wen, der jetzt per se noch nicht Probleme hat?
Ja, auch.
Außer vielleicht, dass irgendwo Hornhaut mehr ist, als man gerne hätte.
Ja, also zum Beispiel sowas wie, ich möchte mich präventiv um meine Füße kümmern. Super gerne. Ich bin da gerade am Kurs neu bauen. Also der wird quasi neu gelauncht wieder. Ich hatte lange einen bis letztes Jahr und den habe ich im Zuge meines Rebrandings quasi erstmal on hold gehabt und habe jetzt verschiedene Kurse für spezifische Diagnosen, also Hallux Valgus, Schneiderballen, das ist der kleine Bruder des Hallux Valgus hier am kleinen Zeh. Dann haben wir Metatarsalgie, das ist hier, wenn es hier besonders wehtut oder das ist so ein Schirmbegriff für Vorfußschmerzen. Dann haben wir Spreizfuß, der ist natürlich wichtig für alle Vorfußgeschichten. Das ist, wenn hier der Fuß immer breiter wird im Prinzip im vorderen Bereich und dadurch schleichen sich dann vielleicht Krallenzehen oder Hammerzehen oder sowas ein. Und Plantarfasziitis beziehungsweise Fersensporn haben wir natürlich auch. Knicksenkfuß haben wir natürlich auch. Genau. Also wir haben viele spezifische für Diagnosen Kurse und die heißen alle Verstehen und Trainieren. Denn ich erkläre, was da passiert, damit man mündig ist und dass man kompetent wird für sein Thema beim Orthopäden zum Beispiel. Und ja, da wird trainiert und es wird verstanden, hoffentlich. Das ist zumindest das Ziel, genau. Es gibt einfach Übungen, die man machen kann, um den Fuß gesünder und funktioneller zu machen, also besser in seiner Funktion. Und das ist ein Selbstlernprojekt im Prinzip mit natürlich Unterstützung von uns, je nachdem, wie viel man möchte.
Hört sich sehr cool an. Ich werde auf alle Fälle deine Website in den Shownotes verlinken.
Merci.
Und auch, was du gesagt hast bezüglich ja, Symptom, das ist auch mein Riesenthema. Also im Gegensatz, ich sage immer, warum warten, bis der Körper mit Symptomen schreit? Warum nicht quasi im Vorhinein eingreifen? Weil gerade beim Pferd zum Beispiel, da ist es ja ein Robusttier. Das heißt, du musst da echt schon eine Leistung erbringen, eigentlich in der Theorie, dass das mal krank wird, dass das mal Symptome hat und zeigt. Weil noch dazu als Fluchttier versucht es ja die meiste das Unbehagen grundsätzlich zu verstecken. Weil es ja sonst eine leichtere Beute ist.
Ja.
Und das ist natürlich ein Riesenthema. Da baue ich auch gerade einen Riesenkurs oder Signature-Programm dazu auf, verborgene Muster heißt, wo man eben lernt, den Körper so zu verstehen, auch mit der Brille von der klassischen östlich-asiatischen Medizin, die ja auch symptomgelöst ist. Und in diesem Sinne gebe ich auch da gibt es erst eine Schlüsselliste, weil das ist noch, da gibt es noch nicht mal ein Launch-Datum. Das ist gerade erst in der Entwicklung. Stelle ich auch in die Shownotes rein. Vivian, gibt es noch was du uns irgendwie mitgeben möchtest?
Ja, gerne. Also wer Lust auf gesündere Füße hat oder erstmal checken möchte, wie gesund sind denn meine Füße? Ich habe einen kostenlosen Selbsttest, den kann man einfach auf meiner Webseite machen. Der dauert vielleicht so 3-4 Minuten, würde ich schätzen. Da brauchst du Barfußfüße. Du brauchst erstmal, wo sind meine Hornhautstellen? Man kann nämlich Hornhaut sehr gut lesen und dann kann ich daraus schließen, wo ist viel Belastung, wie sehen deine Zehen aus und so weiter. Und dann kannst du, wenn du den Test abgeschlossen hast, bekommst du von mir das Ergebnis, das quasi in Anführungsstrich Diagnoseergebnis. Und dann schicke ich dir 5 E-Mails, die Tipps enthalten und Tricks und was eben zur Diagnose wichtig ist zu wissen. Und das ist ein super Einstieg in meine Welt, würde ich sagen.
Sehr cool. Boah, vielen, vielen Dank. Super spannend. Ich werde ihn dann nachher auch gleich machen, den Test.
Ja, gib mir Bescheid. Wir haben
Oh.
diese Woche erst wieder optimiert. Also
Ja, sehr cool,
sag mir
ja.
Bescheid, wie es funktioniert hat, ob es stimmt, was da rauskommt.
Sehr cool, werde ich machen. Und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke
Und ihr
dir.
Lieben, wir hören uns in 2 Wochen und bis dahin alles Liebe.